Wir haben uns heute wieder zum Interview getroffen, das letzte Mal zum Programm. Heute möchte ich mit einer persönlichen Bemerkung beginnen, die scheinbar persönlich ist, die aber politisch gemeint ist. Also wenn Leute dein Programm kennen und wenn sie dich als Person kennen, dann verstehen sie nicht, wieso man aus einem solchen Programm und einer solchen Person in der öffentlichen Debatte ein Zerrbild machen kann, ein Feindbild auch, eine Person, eigentlich eine Unperson. Das ist in manchen Kreisen so. Es gibt andere Leute, mit denen man redet und die sagen, das ist eine tolle Politikerin, würde ich wählen. Aber bei einem großen Segment von Menschen ist es so, dass dort die Kampagne gegen diese Person Sarah Wagenknecht so wirkungsvoll ist, dass das wirklich ein Zerrbild, ein Feindbild ist. Und für mich ist das neben vielen anderen Erscheinungen, die ich beobachte, ein Beispiel dafür, dass die demokratische Willensbildung nicht mehr richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob man dann die Schlussfolgerung ziehen kann, dass die Demokratie nicht funktioniert. Das wäre meine Schlussfolgerung.
Also ich würde es differenzierter sehen. Ich glaube schon, dass es Interessen gibt, die natürlich auch wollen, dass die Leute ein Zerrbild von mir oder auch von linker Programmatik, von linker Politik bekommen. Weil wenn wir uns durchsetzen, natürlich zumindest für die oberen 10.000, es nicht so idyllisch weitergehen würde wie jetzt. Also dass ihre Vermögen jedes Jahr um 8-10% wachsen, dass die Gewinne derart sprudeln. Das ist ja nur dank Leiharbeit, dank Visa-Jobs, auch dank der Rentenkürzungen. Also es gibt ja Profiteure der Politik, die wir in den letzten Jahren in Deutschland gehabt haben. Und diese Profiteure würden natürlich oder haben ein großes Interesse, dass die Politik fortgesetzt wird, dass es keine Veränderung gibt. Und ein Teil der Medienlandschaft ist natürlich auch von solchen Interessen beeinflusst, sei es direkt, weil es zum Beispiel Eigentümer von Zeitungen sind, die ein bestimmtes Interesse haben, sei es indirekt, Zeitungen müssen Anzeigen bekommen, große Unternehmen nehmen durchaus, zumindest indirekt, vielleicht auch ein bisschen direkter Einfluss. Aber zum Glück ist es nicht so, das würde ich so nicht unterschreiben, dass es durchweg nur noch Kampagnenjournalismus gibt. Also ich merke das ja auch in den Artikeln über mich. Es gibt wirklich üble, wo auch sag mal, elementare journalistische Standards nicht mehr beachtet werden. Aber es gibt auch oft Journalisten, die wirklich mich so darstellen wollen, wie ich selber bin, also selbst wenn sie jetzt nicht meine Position teilen, aber die das Bestreben haben, eigentlich sozusagen diesen ethischen Imperativ eines Journalisten zu erfüllen, nämlich eine objektive Berichterstattung zu machen. Und das erlebe ich ganz konkret zum Beispiel als jüngstes Beispiel. Ich hatte ein sehr, sehr bösartiges Porträt in der Süddeutschen Zeitung, das wirklich elementare journalistische Standards vermissen ließ. Und ich habe daraufhin allerdings, und das hat mich wirklich gefreut, in einer bayerischen Zeitung ebenso einen Artikel einer Journalistin gelesen, die sich explizit gegen dieses Porträt wendet. Eine Journalistin, die bestimmt auch keine Linke ist, auch nicht der Linken nahesteht, aber die gesagt hat, also wer immer einigermaßen objektiv versucht, ein Bild von Frau Wagenknecht zu zeichnen, der käme zu einem anderen Bild, als es in diesem Porträt gemalt wurde. Und insoweit glaube ich, es gibt beides. Es gibt Kampagnenjournalismus, es gibt Interessen hinter diesem Kampagnenjournalismus, aber es gibt zum Glück auch nach wie vor Journalistinnen und Journalisten, die ihren Job ernst nehmen und die auch wirklich an diesem Ethos festhalten wollen. Ein Journalist ist jemand, der objektiv berichtet und nicht von vornherein versucht, eine bestimmte politische Richtung durchzusetzen und alles, was davon abweicht, niederzumachen.
Also hier gibt es eine ordentliche Differenz zwischen uns beiden. Ich sehe es auch so, dass es die Journalisten gibt, die unheimlich gute Artikel schreiben, nicht nur Kommentare, sondern auch gut recherchierte Sachen machen. Also ich erinnere mich daran, dass ein Journalist des Tagesspiegel über die Geretteten durch die Rettung der Hyporeal Estate geschrieben hat und endlich mal aufs Papier gebracht hat, wer die Milliarden bekommen hat. Das sind wirklich herausragende Ereignisse der Medien. Die gibt es, aber wo wir uns vielleicht unterscheiden, ist das, dass wo es wirklich darum geht, eine bestimmte Meinung durchzusetzen und damit auch eine bestimmte politische Entscheidung durchzusetzen. Das, was wir dann gemeinsam Kampagnenjournalismus haben, dieser Kampagnenjournalismus ist zur Stelle, wenn es wichtig ist. Also, Es ist wichtig gewesen, mit dieser Kampagne zur Demografie und zur Privatvorsorge durchzusetzen, dass die Riester-Rente eingeführt wurde. Und es wird jetzt wieder die Privatvorsorge über die betriebliche Altersvorsorge öffentlich gefördert durchgesetzt. Und da sind die volle Pulle bei der Sache. Und dann schreibt kein anderer Journalist einen harten Artikel dagegen. Den würde man ewig suchen müssen. Ganz genauso, was jetzt euch betrifft, als Linkspartei sogar, das Ziel ist, dass diese linke Partei nicht mehrheitsfähig werden muss. Sie darf so als kleines Plätzchen florieren, also auch blühen, aber bitte nicht allzu viel. Und deshalb wird es immer so sein, dass es ausreichend kampagnenfähige und kampagnenstützende Artikel und Sendungen gibt, die gegen die Linkspartei vorgehen. Und umgekehrt auf der anderen Seite sehen wir jetzt ja, aber dann höre ich auch schon auf, sehen wir, wie ein Politiker wie Martin Schulz, der ein über weite Strecken in den Augen vieler Menschen und auch vieler Journalisten ein unbeschriebenes Blatt ist, wie der einen riesen Aufschwung macht. Und das ist auch Teil einer Kampagne. Und da gibt es dann sicher auch irgendeinen kritischen Artikel, aber diese kritischen Artikel sind gemessen an dem Hauptstrom unbedeutend.
Also das würde ich bestätigen, dass es das gibt. Also dass es bei bestimmten Themen, da wo es drauf ankommt, eine wirklich seltsame Übereinstimmung auch gibt zwischen Zeitungen, die man eher als linksliberal bezeichnen würde, und ganz konservativen Zeitungen. Also das war natürlich bei der Altersvorsorge, bei der Privatisierung oder ein anderes Beispiel, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Also sag mal, bei der Vermögenssteuer haben sie es noch nicht so richtig geschafft, dass die Bevölkerung dagegen ist. Nach wie vor sind die meisten dafür. Aber bei der Erbschaftssteuer ist das sogar schon ein bisschen gekippt, weil sie dann natürlich immer die angeblich Kleinen oder Mittleren, die man ja gar nicht treffen muss, aber dann immer so in den Vordergrund stellen. Und da haben sie ja massiv ganze Arbeit geleistet. Und da sind natürlich Verbände auch dahinter. Also da ist ja Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder eben auch bestimmte Organisationen, Verband der Familienunternehmen, viele andere mehr, die dann elementares Interesse haben. Und bei Martin Schulz sehe ich auch zurzeit auffällig, dass sowohl in der Bild-Zeitung als auch in der klassisch SPD-nahen Presse, da ist es ja nachvollziehbar, er doch sehr, sehr, also nicht nur sanft angefasst, sondern dass eigentlich seine Legende, seine Grundbotschaft immer wieder gestützt wird, die SPD sei jetzt wieder bei ihren Wurzeln, die SPD geht ab von der Agenda 2010, sie geht zurück auf das, was sie mal war. Und das ist ja etwas, da wundert mich auch gar nicht, dass so viele Menschen jetzt sozusagen sagen, sie wählen SPD. Das ist ja etwas, was sich ganz viele wünschen. Also das wäre ja auch tatsächlich großartig, wenn die SPD wieder eine sozialdemokratische Partei würde, die tatsächlich sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Das ist sie ja in den ganzen letzten Jahren, wo sie regiert hat, nicht gewesen. Und man muss ja dazu sagen, sie ist ja immer noch in der Regierung. Und sie haben da ein Bild gestrickt, also die SPD in der Regierung wird gar nicht mehr wahrgenommen, sondern Schulz ist sozusagen der Oppositionspolitiker, der kritisiert, was in diesem Land an Zuständen existiert, der dabei ja auch viel Richtiges anspricht, ob das eben die ganzen schlechten Verhältnisse in der Pflege, die Situation am Arbeitsmarkt, die Situation in der Rente. Aber eigentlich schlägt er nichts vor, was man ernsthaft als ein Abgehen von der Agenda-Politik bezeichnen kann. Also das ist überhaupt nicht. Also er hat gesagt, er will sachgrundlose Befristung verbieten. Das ist sinnvoll. Das hatte allerdings die SPD auch 2013 schon im Programm. Ansonsten hat er sein Arbeitslosengeld Q. Das ist auch von den Medien verkauft worden. 4 Jahre Arbeitslosengeld I. Das ist völlig irreal. Niemand wird mit dem Konzept, was Herr Schulz vorgelegt hat, 4 Jahre Arbeitslosengeld I bekommen. Und der Kern der Agenda, das ist ja eben dieser soziale Absturz mit Hartz IV. Der Kern der Agenda ist die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Leiharbeit, Minijobs. Und da will er gar nicht ran, zumindest bisher nicht. Und deswegen ist es eigentlich eine Legende, die er strickt, aber eine Legende, die die Medien unterstützen. Und zwar positiv wie negativ. Also sag mal, ich verstehe auch nicht, die Arbeitgeberverbände wissen ja eigentlich auch, dass sie ihm helfen, wenn sie jetzt, also das ist ja immer das gleiche Spiel. Schulz sagt etwas, die Gewerkschaften, die SPD-nahen Gewerkschaftsführer sagen, oh toll. Und die Arbeitgeberverbände sagen, ganz, ganz schlimm. Und das bestätigt ja genau die Vorstellung, ah, na dann ist es doch richtig, wenn der BDI und der BDA dagegen ist, dann kann es ja eigentlich gar nicht falsch sein. Und das ist eine Rieseninszenierung.
Ja, das ist eine Inszenierung. Da bin ich wieder an meinem Punkt, dass bei so einer entscheidenden Frage, ob wir wirklich eine Alternative kriegen, nicht eine AfD, sondern eine Alternative zu Frau Merkel, dann ja die notwendigen Meinungsbildungsprozesse gar nicht in Gang kommen können. Wenn schon über eine neue Person so wenig berichtet wird, wenn so wenig hinterfragt wird, was hervorsteckt, wenn so wenig analysiert wird, was nötig wäre, um wirklich eine andere Politik zu machen, dann funktioniert ja dieses demokratische System nicht mehr. Das ist das, was mir Sorge macht und was ich am Anfang...
Ja, also das ist ja auch eine Schwierigkeit, die wir auch sehen. Natürlich machen wir das zum Thema. Wir bemühen uns ja auch zum Beispiel die Dinge, die Herr Schulz vorschlägt. Dafür gäbe es im aktuellen Bundestag eine Mehrheit. Also weil es gibt ja eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken. Und wenn er zum Beispiel sagt, sachgrundlose Befristung verbieten, dann gibt es überhaupt keinen Grund, die Wähler auf die Zeit nach der Wahl zu vertrösten. Sondern es gäbe eigentlich sogar, wenn er das wirklich ändern will, die moralische Verpflichtung, die Mehrheit, die jetzt da ist, zu nutzen. Wenn wir das einbringen, stimmt die SPD mit Verweis auf Koalitionsvertrag dagegen. Aber ich sag mal, der Koalitionsvertrag ist so kurz vor der Wahl sowieso irrelevant. Die machen ja sowieso schon Wahlkampf gegeneinander. Also das heißt, auch da, wo sie real etwas tun könnten, machen Sie es nicht. Und deswegen ist der Verdacht, das ist pures Wahlkampfgetöse natürlich.
Der Vorschlag ist ja interessant, etwas zur Abstimmung zu stellen. Wird dem noch nachgegangen?
Ja, wir haben das eingebracht, dieses 2%-Ziel abzulehnen. Die SPD hat geschlossen dagegen gestimmt, also damit für das 2%-Ziel, was die Aufrüstung angeht. Natürlich sagt die SPD immer, wir sind in einer Koalition, wir können dort nicht abweichen. Aber was soll denn jetzt passieren, wenn man jetzt davon abweicht? Also das würde jetzt keine vorgezogenen Neuwahlen mehr geben. Das wäre
vielleicht müsste er mit dem geballten Paket noch ein bisschen näher an den Wahltermin.
Ja, wir werden auch zum Beispiel Verbot sachgrundloser Befristung, das ist jetzt im Verfahren. Im Bundestag kann man ja normalerweise nicht gleich abstimmen. Das ist jetzt im Ausschuss und dann stimmen wir es nochmal. Wir haben das ja schon mehrfach beantragt, aber wir machen es nochmal kurz vor der Wahl, also kurz vorm Sommer, dass das Verbot sachgrundloser Befristung abgestimmt wird, weil uns das ja wirklich ein Anliegen ist. Also das ist eine so unerträgliche Situation, dass immer mehr Menschen nur noch befristete Arbeitsverträge haben. Und wenn die SPD dann selbst kurz vor der Sommerpause, wo keine Regierung mehr platzen kann, wieder dagegen stimmt, dann muss man natürlich wirklich daran zweifeln, wie ehrlich das gemeint ist.
Ja gut, also hier wäre ja mal ein Punkt, wo man mal eine Kampagne machen kann. Also das wäre doch zu überlegen und dann muss man das auch sehr differenziert machen. Man muss erst noch mal oder sehr ausführlich machen. Man muss erst mal klar sagen, jawohl, im Juni bringen wir das ein. Dann ist ein Abstand zu den Wahlen, der schon so kurz ist, dass es kein riskantes Unternehmen ist für die SPD, einen Bruch der Koalition hinzunehmen. Und es sind die 3 oder 4 Elemente oder 5 Elemente drin, die für bestimmte Zielgruppen sehr wichtig sind. Und wir versuchen vorher eine öffentliche Stimmung für diesen Test, diesen Glaubwürdigkeitstest, so habe ich das mal genannt. Es ist ein Glaubwürdigkeitstest für Herrn Schulz. Und wir glauben ihm ja gerne, dass er eine andere Politik will. Und dann müsste das wirklich auch öffentlich breit verkündet werden bis dahin, einschließlich der Erläuterung, was das eben dann für die Koalition bedeutet und einschließlich dessen, dass man sagt, es ist nicht mehr oder dass man begründet, warum das nicht mehr schlimm ist für die Große Koalition. Aber es ist eben auch ein Signal dafür, dass die SPD die Große Koalition nicht fortsetzen will. Denn das wäre der Bruch.
Also ich sag mal, es ist ja für die SPD auch eine Chance. Ja, also sie könnte ja damit wirklich beweisen, dass sie jetzt anders tickt als vorher. Nur, ich sage ehrlich, selbst wenn sie hier sich immer hinter der Koalition und dem Koalitionsvertrag versteckt, es ist ja auch, sie könnte ja aktuell zum Beispiel Dinge stoppen, ohne Not, in der Koalition, die extrem negative Folgen haben. Also ein Beispiel ist ja jetzt das Projekt, was ja ausgerechnet Frau Nahles betreibt, die nochmal zusätzliche Privatisierungsrunde bei der Rente. Also das, was sich unter dem Slogan betriebliche Altersvorsorge versteckt, ist ja keine echte Betriebsrente, so was man früher kannte, dass der Betrieb das macht, sondern das ist Riester 2. Also das bedeutet, dass die Menschen wieder an irgendwelchen Finanzinvestoren verwiesen werden, da müssen sie ihre Renten, sollen sie sozusagen ihre Renteneinzahlungen machen. Die Unternehmen tragen nichts bei, der Beschäftigte trägt alles bei und der trägt auch das volle Risiko. Also es ist skandalös.
Richtig.
So, und dieses Projekt könnte ja Frau Nahles einfach stoppen. Ja. Sie könnte es einfach hinschleppen und sagen, wir kommen dann jetzt nicht weiter. Es gibt keinen Zwang, das zu beschließen. Aber sie hat es jetzt gerade in die erste Lesung eingebracht. Das wird in die zweite Lesung gehen. Das heißt, bevor die Große Koalition zu Ende ist, macht die SPD noch mal negativ Flöcke einschlagen. Oder auch ein anderes Projekt, was ich auch für ganz beängstigend finde. Die Koalition hat ja öffentlich heilige Eide geschworen, die Autobahnen würden nicht privatisiert. Ja. Aber sie arbeiten kontinuierlich, und auch das wird noch in den Bundestag kommen vor der Wahl, sie arbeiten kontinuierlich daran, dass eine sogenannte Bundesfernstraßengesellschaft gegründet wird, dass das Grundgesetz geändert wird, um das zu ermöglichen, auf der Grundlage einer privaten Rechtsform. Und diese Fernstraßengesellschaft, wenn die einmal als private Rechtsform, also zwar in öffentlichem Eigentum, aber eine Gesellschaft privaten Rechts, wenn sie die einmal haben, ist das Parlament außen vor. Das heißt, im Parlament kann dann nicht mehr darüber entschieden werden, ob zum Beispiel dort private Investoren reingenommen werden, ob man eine sogenannte öffentlich-private Partnerschaft macht. Und wenn man das zusammendenkt mit dem Mautprojekt, was wir auch jetzt noch mal in den Bundestag bekommen, kann doch jeder absehen, worauf das hinausläuft. Die Maut, so wie sie jetzt konzipiert ist, bringt gar keine Einnahmen. Das heißt, es wird in Zukunft eine höhere Maut geben, und dieser höheren Maut werden Privatinvestoren abgefunden. Ja. So, auch dieses Projekt könnte die SPD jetzt noch stoppen. Sie ist in der Regierung, sie könnte da einfach querschießen, sie könnte irgendwie das verschleppen. Ich meine, wir haben ja bald die Wahl. Also es gibt keine Not, sowas jetzt noch durchzusetzen, aber sie arbeiten so genau wie sozusagen wie vorher unter Herrn Gabriel, läuft das alles weiter. Es gibt also in der Regierung überhaupt keine Veränderung. Mhm. Und deswegen sage ich, das, was Herr Schulz verkündet, die SPD ist jetzt wieder neu aufgestellt, sie will was anderes. Es ist wirklich eigentlich ein Betrug, weil dann müsste sich jetzt auch in der Regierung irgendetwas ändern. Und da gibt es ja Möglichkeiten, selbst wenn man jetzt nicht die Koalition platzen lassen will, man muss solche Projekte jetzt nicht zu Ende führen. Es gibt überhaupt keinen Druck, keinen Zwang, nichts.
Also es ist klar erkennbar, dass dieser Betrug auch darauf gründet, dass es große Interessen gibt, die im Hintergrund stecken und die beides wollen. Zufälligerweise beide Projekte. Also die Versicherungswirtschaft will in die Autobahnprivatisierung rein, und die Versicherungswirtschaft hat ein großes Interesse an dieser Fortsetzung oder Neuauflage von Riester 2, nämlich diese staatlich geförderten privaten betrieblichen Altersvorsorgen. Ja, also das sind die gleichen Interessensverbindungen, die im Hintergrund stecken. Wieder der Punkt, dass offenbar in den Medien nicht ausreichend.
Und keiner thematisiert das. Also wir versuchen das zu thematisieren, wir kommen aber sehr schwer durch. Also es ist ganz schwer, damit eine größere Öffentlichkeit zu finden, jenseits eben linker Zeitungen, linker Blogs. Da wird das ja zum Thema gemacht. Ihr habt ja auch gerade die Autobahnprivatisierung angesprochen. Aber in den großen Medien, und ich meine, das ist ja wirklich eine Grundgesetzänderung, das ist ja ein wichtiges Thema. Ja. Das findet kaum statt, und es wird vor allem auch gar nicht genutzt, um eben Herrn Schulz damit zu konfrontieren, sondern er geht überall auch von den Medien so durch, dass er eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was die SPD in der Regierung macht.
Also man könnte und man müsste als aktiver Journalist ja ständig die Wunden aufzeigen und Salz da reinstreuen und sagen, so ist es und das wird behauptet. Und dann
würde man ihn ja auch unter Druck setzen, auch die SPD. Also das würde ja sozusagen auch ein verantwortungsvoller Journalismus sein, weil dann eine gewisse Chance bestünde, dass tatsächlich vielleicht der eine oder andere noch sagen würde, ach, das machen wir jetzt doch vor der Wahl nicht mehr zu Ende. Also, ja. Weil wenn das erstmal durchgesetzt ist, sowas kann man immer ganz schwer wieder zurücknehmen. Das ist ja das Problem.
Also wir haben bei uns auch am zweiten Punkt auch nicht nur über die Autobahn informiert, sondern auch über einen Bundesvorstandsbeschluss des DGB zu der Rente, der genau diese Fortsetzung der Privatisierung bei der betrieblichen Altersvorsorge feiert. Und wir haben hier die interessante Konstellation, dass mächtige Gewerkschaften mit den großen Interessen außerhalb einig sind. Also die IG Metall und die IGBC, also die Chemiegewerkschaft und die IG Metall-Gewerkschaft, befürworten diese Privatisierung, weil...
Das ist völlig absurd.
Ja, aber da muss man wissen, dass es eben dort Funktionäre gibt, die ein Interesse daran haben, dass die eigenen Organisationen für diese Privatisierung, nämlich Metallrente im konkreten Fall, dass die bedient werden und dass die staatlich gefüttert werden. Und da ist die Interessenidentität von Versicherungswirtschaft und Gewerkschaften hergestellt. Und das ist ganz schrecklich. Und das ist einer der Gründe, warum auch keine Zeitung schreibt. Wir waren ganz einsam in der Kritik dieses DGB-Vorstandsbeschlusses.
Also bei der Autobahnprivatisierung muss man zur Ehrenrettung des DGB sagen, da haben Sie zumindest eine Kampagne angefangen. Also Sie machen ja eine Unterschriftensammlung dagegen und haben sich da auch klar dagegen gestellt. Aber sag mal, es findet nicht öffentlich als Kritik an die Adresse der SPD statt. Also Sie machen diese Kampagne, das finde ich auch sehr gut. Also ich finde, da sollte man auch unterschreiben. Aber es ist eben auch dort kein öffentliches Thema, wo man massiv sagt oder auch massiv Druck macht, an die Adresse der SPD gerichtet. Und bei der Rente muss man ja auch wirklich sagen, Österreich zeigt ja, wenn Gewerkschaften und Arbeiterkammern, das haben die ja dort zum Glück auch noch, wenn die richtig Druck machen, die haben ja in Österreich verhindert, dass es überhaupt eine Privatisierung gibt, sondern da ist die gesetzliche Rente neu aufgestellt worden mit dem sehr guten Ergebnis, dass dort ein Durchschnittsrentner im Monat 800 Euro mehr bekommt als in Deutschland. Also das ist auch ein Erfolg von gewerkschaftlichem Druck, weil die haben ja auch eine große Koalition.
Genau, und es zeigt, dass es geht. Ja. Es zeigt vor allem, dass man das machen kann und dass man die Altersvorsorge der Mehrheit der Menschen sehr viel besser organisieren könnte, als wir es bei uns tun. Jetzt bringe ich mal in ein benachbartes Feld. Wie stellst du denn vor, dass es einen Wechsel gibt, weg von Frau Merkel? Siehst du den noch? Siehst du die Chance, dass es einen Wechsel gibt? Siehst du die Chance mit Schulz? Wird Schulz auf die Linkspartei zukommen? Wird es da überhaupt, ich sehe es ja gar nicht anders, wie soll es denn gehen? Also Schulz plus oder SPD, Schulz plus die Grünen, soll das reichen?
Also wenn es bei den aktuellen Umfragen bleibt, glaube ich nicht, dass es einen Wechsel gibt. Also einmal sind die Mehrheitsverhältnisse ganz knapp. Es gibt ja ganz wenige Umfragen, wo es wirklich eine richtige Mehrheit gibt. Und eine Mehrheit von 2 Stimmen, da wird sozusagen der rechte Flügel der SPD nie und nimmer zustimmen, dass wir da gemeinsam koalieren. Und die Linke müsste deutlich stärker wieder werden, weil nur dann können wir in dieser Regierung natürlich auch Dinge durchsetzen. Und für uns ist, also wir gehen in keine Regierung, die im Kern Merkels Politik fortsetzt. Also das, was Schulz zurzeit vorschlägt, das ist zwar nicht falsch, also wir würden immer stimmen für ein Verbot sachgrundloser Befristung, aber es ist ja völlig unzureichend, wenn man sich anguckt, was die Agenda 2010 in Deutschland sozial angerichtet hat und was notwendig wäre, um das zu beenden. Also wir haben ja eine Situation, das sind ja die jüngsten Zahlen vom DEW, dass über 40% der Bevölkerung heute weniger Einkommen haben als 1999. Ja. Und das ist ja Produkt der Agenda-Politik. Ja. Und sag mal, wir können nur in eine Regierung gehen, die tatsächlich Grundrichtung der Politik verändert und wirklich verhindert, dass es weiterhin dabei bleibt, dass knapp die Hälfte der Bevölkerung an Wohlstand verliert. Und das können wir nur durchsetzen, wenn wir deutlich stärker abschneiden. Also die Linke muss zweistellig werden, damit wir in einer Regierung ein wirkliches Abgehen von der Agenda durchsetzen können. Ob dann Schulz das mitmachen würde oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, je stärker die Linke wird, desto eher ist auch der Druck in der SPD, dann wirklich weiterzugehen, also nicht dabei stehen zu bleiben, was er zurzeit vorschlägt.
Hast du denn irgendwo schon mal was gelesen, dass er gesagt hat, wie er Bundeskanzler werden will?
Nein, er lässt sich das ja völlig offen. Das finde ich auch, sollte einen eher misstrauisch machen, weil zurzeit sagt er immer, wir würden so vieles gerne machen, aber mit der CDU können wir es nicht. Aber er sagt überhaupt nicht, dass er eine Koalition jenseits der CDU anstrebt. Also er hat völlig offen gelassen oder auch jenseits der FDP. Also ich meine, das ist ja auch noch eine denkbare Konstellation mit Grünen und FDP zu koalieren. Nur dann hätte die SPD wieder die Ausrede, ja, wir können das alles nicht durchsetzen, weil logischerweise mit der FDP eine Vermögenssteuer kann man völlig vergessen, eine höhere Erbschaftssteuer auch, eine ordentliche Regulierung am Arbeitsmarkt mit der FDP sehe ich auch nicht. Und wie gesagt, bei der CDU ist es auch so. Also ich meine, ich kann natürlich insoweit verstehen, dass man das nicht komplett ausschließt, weil es könnte ja auch ein Wahlergebnis geben, wo es fast nur eine große Koalition gibt. Aber ich würde schon erwarten, dass Schulz sagt, ich möchte die und die Koalition. Oder zum Beispiel selbst Steinbrück hatte damals gesagt, er persönlich steht für eine große Koalition nicht zur Verfügung. Schulz hat sich das bisher alles offen gehalten. Und da, finde ich, kann man schon das Gefühl bekommen, er hat sich ja auch sehr lobend über Frau Merkels Politik geäußert, dass er das eigentlich im Kern fortführen will, mit vielleicht kleinen Korrekturen, sowas kann man ja auch in der Großen Koalition durchsetzen.
Das war ganz erstaunlich. Er hat von der Sozialdemokratisierung der Politik von Frau Merkel gesprochen. Also da hat's mir
Vorsitzende einer sozialdemokratischen Regierung hat sie gesagt.
Schuhe
hat
er gesagt. Also, weil das ja eine der Hauptkampagnen die sich die CDU und CSU ausgedacht haben.
Ja? Ja, vor allen Dingen, wenn das sozialdemokratische Politik ist, was Frau Merkel macht, das bedeutet ja, also in den Augen von Herrn Schulz, das heißt ja eigentlich, er will das fortsetzen, dann eben mit ihm als Kanzler. Und ich muss sagen, also so gerne ich möchte, dass Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin ist und jemand anders kommt, aber es geht ja um eine andere Politik und nicht darum, wer da nun also im Kanzleramt residiert.
Ja, insgesamt ist es ja lustig, muss man sich mal wirklich klar machen. Und das wäre etwas, was in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich ein Hauptthema sein soll, dass da einer antritt als Kanzlerkandidat und nichts verlauten lässt darüber, wie die Mehrheit zustande kommen soll.
Ja, das aber ist das doch, ist ja gerade der
also
Trick.
Also wenn man sich überlegt, die SPD ist in Umfragen von 22% oder 23 auf 33 gestiegen, also 10% oder vom Gesamtniveau aus fast 50% mehr als jene, die vorher da waren als Sympathisanten oder als potenzielle Wähler. Und diese 10%, die dazugekommen ist, die kaufen die Katze im Sack, die wissen nicht mal, wie er das machen will. Das ist für jemanden, der so lange im Geschäft ist wie ich und Wahlkämpfe gemacht hat, ist das ein Phänomen. Wir hätten doch nie gewagt, 1969 oder was, zu sagen, wir wollen den Bundeskanzler haben, denn Willy Brandt wollen wir zum Bundeskanzler, aber wir sagen euch nicht mit wem. Da war völlig klar, das geht mit der FDP damals. Mhm. Und auch später war das immer so, dass man den Koalitionspartner genannt hat.
Ja, zumindest was man anstrebt.
Was man
ob
anstrebt.
Dann die Mehrheit
ja,
da ist,
was
aber
anderes.
Was man anstrebt, muss man doch nennen. Und das macht er natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, also er lässt sich alles offen. Es hat ja vor kurzem der Seehaber-Kreis nochmal gesagt, also Rot-Rot-Grün geht gar nicht oder zumindest nicht, solange die Wagenknecht da ist. Also sag mal, sie haben ja eher währenddessen von denen, also auch vom linken Flügel der SPD bisher eigentlich niemand gesagt hat, mit der FDP geht gar nicht. Und ich meine, die heutige FDP ist ja eben eine völlig andere als damals bei Willy Brandt. Also ich denke, mit der FDP kann man heutzutage natürlich auch keine irgendwie soziale Politik mehr durchsetzen. Und das ist schon auffällig. Aber das zeigt, dass trotzdem die Menschen jetzt so Hoffnung auf ihn projizieren, zeigt natürlich auch nur, wie viel aufgestaute Hoffnungen es dort gibt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die sich wirklich verzweifelt wünschen, dass es endlich eine Politik gibt, die ihre Interessen wieder ernst nimmt. Und die sind ja vielfach, Schulz hat ja vielfach jetzt Menschen auch aktiviert, die vorher angegeben haben, sie würden gar nicht mehr wählen, weil sie auch nicht zur AfD gehen wollten, aber ansonsten eben von uns scheinbar auch wegen diesen Klischees, die es über uns gibt, nicht angesprochen waren und auch eher eigentlich das Gefühl hatten, die Politik in diesem Land, die interessiert sich für ihre Lebenslage nicht so. Und die kann er jetzt zurückholen. Das sind natürlich Menschen, die wünschen sich eine sozialere Politik. Die wünschen sich, dass endlich der Sozialstaat irgendwie wieder wenigstens repariert, aber eigentlich wiederhergestellt wird. Aber sie sind dann natürlich auch sehr schnell, also sie sind sehr wenig misstrauisch, was erstaunlich ist, weil sie so oft eigentlich von Parteien betrogen wurden. Aber zunächst mal ist da eben jemand, der so tut, als käme er aus dem Nichts. Ich meine, das ist ja auch wirklich auffällig. Also Herr Schulz ist ja jetzt nicht irgendjemand, der bisher meinetwegen als Oppositionspolitiker im Landtag von Bayern gesessen hat, sondern es ist ja jemand, der hat ja eine lange politische Karriere in Führungspositionen, in enger Kooperation mit Konservativen. Also er war ja faktisch Teil einer großen Koalition auf Europaebene. Aber Europa ist scheinbar so weit weg, das hat niemand wahrgenommen. Und deswegen kann jemand, der eigentlich lange politisch aktiv war, auch nie das verkörpert hat, was er jetzt vertritt. Also er ist ja, sag mal, zum Agenda-Kritiker geworden an dem Tag, als er Kanzlerkandidat wurde. Also vorher hat er nie die Agenda kritisiert oder gesagt, da gibt es Korrekturbedarf. Aber egal, also da kommt jemand, den kannten sie vorher nicht, den haben sie nicht wahrgenommen, der sagt jetzt, ich will was anderes als die SPD vorher und dann projizieren sie ihre ganze Hoffnung auf ihn. Aber das ist natürlich auch insoweit gefährlich, wenn diese Hoffnung wieder enttäuscht werden. Also nehmen wir an, das hält an bis zur Wahl, ich weiß es ja nicht, aber nehmen wir an, es wäre so, sie wählen Martin Schulz in der Hoffnung, eine andere Politik zu bekommen, dann bekommen sie wieder eine große Koalition, dann geht alles weiter wie bisher. Dann wird es natürlich nochmal einen richtigen Anschwellen des Frust- und Verzweiflungspotenzials geben und die Hauptprofiteure werden wieder die Rechten sein.
Ja, okay, dann sind die Medien wieder da und beschönigen das alles, das würde ich jetzt mal sagen.
Ja, aber das funktioniert ja so gut nicht. Also die Leute sehen ja schon, also wenn man die Umfragen sieht, schon lange, sagt eine große Mehrheit, es geht nicht gerecht zu und wir brauchen mehr Politik, die sich um soziale Gerechtigkeit kümmert. Das sind ja schon lange Mehrheitsmeinungen. Also trotz aller Beschönigungen, trotz aller Propaganda von wegen Deutschland geht es so gut wie nie, das funktioniert ja so leicht nicht.
Also jetzt will ich mal einfach knallhart fragen. Nehmen wir an, du wärst die Spitzenkandidatin, also die Kanzlerkandidatin, Spitzenkandidatin bist du ja, also richtig Kanzlerkandidatin, und du würdest jetzt diesen 10%, die gerade gewechselt haben aus dem Nichtwählerbereich und von euch und von den Grünen zur SPD-Sympathie, würdest denen in einer Minute erklären, warum sie jetzt eigentlich eine andere Politik wählen sollten und nicht nur Herrn Schulz?
Ich glaube, dass sie denken, dass sie mit Schulz eine andere Politik wählen. Und das, was wir deutlich machen müssen, ich meine, haben wir ja noch einige Monate, ist, dass das, was sie erhoffen an Politik, nur mit einer starken Linken auch nur den Hauch einer Realisierungschance hat. Also ich kann Ihnen auch nicht versprechen, dass wir selbst mit 12% das durchsetzen können, weil es hängt natürlich auch von der SPD, es hängt auch von den Grünen ab. Also wenn die Grünen völlig
blockieren.
Nenn
mal die 5 Punkte inhaltlich, die dir ein Anliegen wäre für diese Leute.
Also im Kern geht es um 2 Dinge. Es geht um die Wiederherstellung des Sozialstaates und es geht um eine Wende in der Außenpolitik hin zu Frieden und Entspannung. Also auf diesen kurzen Nenner kann man es bringen. Das heißt, innenpolitisch Wiederherstellung des Sozialstaates heißt natürlich Wiederherstellung einer gesetzlichen Rente, die im Alter den Lebensstandard sichert. Da würde ich mir ein Modell wie in Österreich wünschen. Alle zahlen in einen Topf ein und dann wird die Rente eben auch nach der Lebensleistung natürlich nicht unabhängig davon so gewährleistet, dass man den Lebensstandard sichert. Und man braucht keine private Vorsorge dafür. Mhm. So, dann natürlich Wiederherstellung einer Arbeitslosenversicherung, die trägt. Ja. Also Schluss mit diesem Absturz bei Hartz IV, wo man überhaupt keine Chance hat und am Ende sein Häuschen alles verkauft. Muss. Also das muss verändert werden. Da reicht nicht nur die Hartz-IV-Sätze etwas zu erhöhen, sondern ich finde, wir brauchen wieder eine ordentliche Arbeitslosenversicherung, die dann wirklich auf lange Zeit trägt. Und auch vor allem ein Bemühen, ich meine, das ist ja jetzt auch mit diesem Arbeitslosengeld Q, das wird da so hochgeblasen. Es sind ja in den letzten Jahren die Qualifizierungsmaßnahmen reduziert worden. Also gerade für Menschen, die in die Arbeitslosigkeit rutschen und die nicht direkt wieder einen Job kriegen, muss man Qualifizierung anbieten, aber vor allem gute Qualifizierung und nicht Beschäftigungsmaßnahmen. Also das ist alles bei der Gesundheitsversicherung klar, wieder paritätisch zu finanzieren, Schluss mit den Zuzahlungen. Also das ist alles Sozialstaat. Also das sind ja die klassischen Versicherungen. Und wir müssen am Arbeitsmarkt diese Deregulierung zurücknehmen, die also Lohndumping Tür und Tor geöffnet haben. Also vor allen Dingen bei der Leiharbeit, wo ja Frau Nahles jetzt noch mal ein Gesetz gemacht hat, das es Unternehmen erlaubt, wirklich auf unbegrenzte Zeit einen bestimmten Job immer wieder mit Leiharbeitern zu besetzen. Und da reicht es nicht, wenn man gleiche Bezahlung macht, sondern es muss einfach wieder eine so strenge Regulierung geben, dass Zeitarbeit wirklich nur noch für die Abfederung bestimmter konjunktureller Spitzen eingesetzt werden kann oder ganz ausfällt. Aber es muss teuer sein, einen Leiharbeiter einzusetzen, teurer als einen Normalbeschäftigten. Und damit muss es wirklich massiv demotiviert werden. Wir brauchen natürlich auch, also da, sag mal, in den anderen Bereichen, bei Werkverträgen, bei Minijobs, dringend so viel Regulierung, wie wir sie mindestens früher mal hatten, dass Missbrauch ausgeschlossen wird, eigentlich sogar mehr. Also ich würde mir eigentlich wünschen, im Optimum eine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen für alle. Weil wir ja zurzeit die Situation haben, die Hälfte der Beschäftigten haben ja überhaupt keinen Tarifvertrag mehr. Und wenn man eine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen hat, dann muss man auch nicht mehr über einen Mindestlohn reden, weil dann sind ja die Tarifverträge das, was trägt. Also im Ideal brauchen wir keinen Mindestlohn. Im Kurzfristigen müssen wir den Mindestlohn deutlich erhöhen, um wenigstens am unteren Ende abzufedern. Also das ist alles am Arbeitsmarkt unbedingt notwendig. So, und dann brauchen wir steuerpolitisch natürlich eine Wende. Wir brauchen Steuergerechtigkeit. Das heißt Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen, deutlich höhere Belastung von Spitzeneinkommen und vor allem von leistungslosen Einkommen, also Kapitaleinkommen, Belastung von großen Vermögen und dann eben wirklich, sag mal, beim Spitzensteuersatz würde ich sagen, zurück zu Helmut Kohl, 53%, allerdings höher angesetzt als heute, also dass es deutlich höher einsetzt. Also wir haben ja ein Steuerkonzept, ab 7.000 Euro Monatseinkommen würde man mehr belastet, darunter würde man entlastet. aber vor allem eben auch Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, dringend. Und zwar für große Vermögen, also nicht für irgendwie das kleine Häuschen, sondern dann wirklich für mehrere Millionen oder Milliarden. Da muss der Staat den Mut haben, dort zuzugreifen und das Steuerdumping der Konzerne zu verhindern. Das ist auch national möglich. Also die Lüge, immer zu sagen, das können wir nicht national, ist falsch. Wir können einfach verhindern, dass bestimmte Gewinnanteile deklariert werden als Lizenz- und Patentgebühr und ins Ausland geschoben werden, wenn wir das einfach nicht mehr anerkennen, dass sowas vom Gewinn absetzbar ist. Also das ist das große Steuerpaket. Das würde bedeuten, der Staat hätte mehr Einnahmen. Und dann kann er natürlich auch mehr in Bildung, mehr in Pflege, mehr in Krankenhäuser und anderes investieren und auch mehr in Infrastruktur. Also wir brauchen eine gute öffentliche Infrastruktur und nicht verrottende Infrastruktur, so wie wir es zurzeit haben. Das ist also alles das Innenpolitische oder das, was hier im Land zu machen ist, in kurzen Skizzen. Ja, und außenpolitisch ist klar, also Abrüstung, also nicht weitere Steigerung des Militärhaushalts. Und natürlich, dass sich Deutschland erstens selber nicht mehr an Kriegen beteiligt, also zurück mit den Soldaten, aber vor allem, dass Deutschland sein Gewicht einsetzt, eine Wende auch in der EU-Politik gegenüber Russland zu erreichen und auch natürlich in der Welt, also Schluss mit der Unterordnung unter die USA, Schluss mit Interventionskriegen und Schluss vor allem mit der Konfrontation gegenüber Russland, sprich Manöver, Truppenstationierung an der russischen Grenze. Das ist alles vollkommen irrsinnig und völlig falsch. Und da könnte Deutschland, wenn man eine deutsche Regierung hätte, die dort eine andere Schwerpunktsetzung macht, zwar nicht alleine entscheiden, also ich meine, die NATO ist immer noch wesentlich mehr als Deutschland, aber erstens könnten wir sagen, wir machen nicht mehr mit, und zweitens würde es schon in Europa ein ziemliches Gewicht haben, wenn Deutschland sich hier auch für Aufhebung von Sanktionen und anderes einsetzen würde.
Das klang jetzt wirklich so, als sollten wir die NATO und sollten wir die enge Verbindung mit den Interessen der USA zur Disposition stellen, also hinterfragen. Wer das bis 2016 noch nicht verstanden hatte, der müsste es mindestens mit der Präsidentschaft von Herrn Trump verstanden haben, dass wir uns nicht dieser Willkür ausliefern können weiter, dass die USA Bürgerinnen und Bürger beschließen, sie wählen so jemanden als Präsidenten und dann wird die Welt danach gestaltet und auch unsere Interessen werden plötzlich abhängig von einem Menschen, von dem wir nicht wissen, wir wissen ja nicht mal richtig, was er will. Also sind wir bei der Kernfrage, wie halten wir es mit unserer Sicherheit in Europa? Wo suchen wir die? Und da bin ich ganz schnell bei 1990. Das war ja ein wunderschönes Jahr. Die beiden Teile Deutschlands kamen zusammen und der West-Ost-Konflikt war beendet. So haben wir zumindest gedacht. Und dann wurde aber in den 90er Jahren das alles aufgerollt und wir sind jetzt wieder mitten in einem Konflikt und es gibt nicht die gemeinsame Sicherheit, die wir angestrebt haben. Und das muss einem ja insgesamt, also sowohl diese Konfrontation, die Militarisierung der Politik, das muss einem doch dazu bringen, darüber nachzudenken, ob unsere sogenannte Westbindung, also die Bindung, die Einbindung Deutschlands in ein militärisches Bündnis, das Kriege führt all überall auf der Welt, ob das auf Dauer geht. Und ich war ja mal Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt und dann hätte ich mir einen Auftrag vom Bundeskanzler geholt, darüber nachzudenken, wie wir uns aus der NATO herauslösen und wie wir uns aus der Verbindung mit den USA herauslösen. Wie könnte das aussehen? Wäre das der richtige Weg?
Also zunächst mal teile ich völlig die Analyse. Die NATO ist ein US-geführtes Militärbündnis. Das heißt, wenn man in der NATO ist, so wie sie heute strukturiert ist, muss man sich den USA und deren Interessen unterordnen. Weil sie sind einfach die bestimmte Nation, sie sind einfach die bestimmte Kraft in der NATO. So, und jetzt muss man einfach entscheiden, ist das im europäischen Interesse oder ist es nicht im europäischen Interesse? Und so wie ich die NATO-Politik in den letzten Jahren erlebt habe, richtet sie sich sogar konträr gegen europäische Interessen, damit eben auch gegen Interessen Deutschlands. Also zum einen ist unter NATO-Führung eben dieser kalte Krieg, ich würde es wirklich so nennen, mit Russland immer mehr eskaliert. Und wenn Michail Gorbatschow heute sagt, er empfindet das als Kriegsvorbereitung, was die NATO macht, mhm, also zum Beispiel, wenn sie jetzt Soldaten und Panzer an die russische Grenze schickt, dann ist das doch ein Indikator, dass hier tatsächlich eine ganz gefährliche Politik gemacht wird. Weil es könnte ja das geringste Missverständnis am Ende Auslöser eines militärischen Konflikts sein. Und die USA ist weit weg, mhm, aber wir sind direkt hier. Und Russland ist eine Atommacht. Also das ist ganz gefährlich. Schon diese Politik ist absolut nicht im europäischen Interesse. Die Hochrüstung, die jetzt betrieben wird, also es war ja die NATO, das war ja vor Trump. Also jetzt sagt man immer, der Trump ist schuld. Aber dieses Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung für Rüstung zu verschleudern, das ist 2014 beschlossen worden. Da gab es noch keinen Trump.
Richtig.
So, und das ist eben auch die Frage, wollen wir das? Also wollen wir ernsthaft, das würde bedeuten, dass Deutschland alleine so viel für Militär ausgibt wie das große Russland. Und Europa insgesamt gibt ja heute schon 300 Milliarden aus. Russland 60 Milliarden, die gesamte NATO 900 Milliarden. Also es ist einfach irre zu sagen, wir müssten hochrüsten, um uns hier gegenüber einem Feind irgendwie zu bewähren oder um mögliche Kriegsfälle durchzustehen. Alleine das Kalkulieren von Krieg mit einer Atommacht ist krank. Und aber nicht nur gegenüber Russland sind die NATO-Strategien im Grunde völlig konträr gegenüber den europäischen Interessen, auch im Nahen Osten. Ich meine, es war die USA, die den Nahen Osten in einen Brandherd verwandelt haben. Also die angefangen mit dem Irakkrieg dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt einen islamischen Staat gibt. Aber die Terroranschläge des islamischen Staats finden nicht in den USA statt, sie finden in Europa statt. Die ganze Destabilisierung der Region, es ging weiter in Libyen, auch in Syrien ist nun bekannt, dass die USA massiv islamistische Rebellen am Anfang, aber teilweise bis heute hochgerüstet haben, auch unterstützt haben. Und diese großen Flüchtlingsbewegungen sind ja auch ein Ergebnis dessen. Und auch die Flüchtlinge gehen natürlich nicht in die USA, wie sollen sie? Sondern wenn überhaupt, kommen sie nach Europa. Und das ist ein riesiges menschliches Leid, was dort verursacht wurde. Und das zeigt, also diese ganze Politik ist gegen die Interessen der Menschen dort in der Region, selbstverständlich. Die leiden am meisten. Also klar, in den Städten, die bombardiert werden, in den Städten, wo teilweise auch Hunger existiert, da ist es eben am krassesten. Aber es ist natürlich auch gegen europäische Interessen gerichtet. Und deswegen glaube ich schon, Europa sollte im besten Fall gemeinsam die NATO-Struktur in Frage stellen und sich einsetzen für ein kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands. Mhm. Das war ja die Idee, die damals 1989 entwickelt wurde. Also die SPD hatte das ja damals in ihrem Berliner Programm. Also deswegen finde ich auch immer so kurios, wenn SPD-Politiker dann sagen, weil die Linke die NATO kritisiert, können wir mit ihr nicht koalieren. Also dann muss die SPD selber regierungsunfähig gewesen sein, 89, weil die hat genau das vertreten. Das war die Politik von Willy Brandt, auch von Egon Bahr, von anderen, wo sie jetzt sagt, also wenn die Linke das weiter vertritt, dann können wir nicht mit ihr zusammengehen. Das ist absurd. Und es gibt ja zum Glück in der SPD auch den einen oder anderen, der das etwas anders sieht. Also das wäre der optimale Fall. Wenn das nicht durchsetzbar ist, finde ich, sollte sich Deutschland überlegen, zumindest aus den militärischen Strukturen der NATO rauszugehen. Das hat Frankreich über viele Jahre gemacht. Das ist vernünftig, das kann man direkt beschließen. Und dann ist man zumindest nicht mehr verpflichtet, sich in Kriegseinsätzen, an Kriegseinsätzen zu beteiligen, für die wir überhaupt, die überhaupt nach unserer Einschätzung überhaupt keinen Sinn haben. Dann ist man auch nicht mehr verpflichtet, den USA in Deutschland Militärstützpunkte zu ermöglichen, von denen aus beispielsweise der Drohnenkrieg geführt wird, wo Deutschland ja sich mitverantwortlich macht, auch für den Tod von vielen unschuldigen Zivilisten, die ja mit Drohnen ermordet werden. Also das wäre alles ein Vorteil, wenn man zumindest aus diesen militärischen Strukturen austreten würde.
Kennst du in der Berliner Szene Leute in anderen Parteien, die ähnlich denken?
Also ich fand interessant, dass die Linken in der SPD jetzt noch einmal diese Idee eines kollektiven Sicherheitssystems unter Einschluss Russlands in die öffentliche Debatte gebracht haben. Das war ja in der SPD völlig tot. Das haben sie jetzt noch mal vorgeschlagen. Mit dem Austritt aus den militärischen Strukturen, das vertreten wir als Linke. Wie weit das mit der SPD kompatibel ist, das muss man dann sehen. Aber wir sind hier schon sehr überzeugt davon, wie wichtig das wäre.
Und wie ist dein Eindruck, wenn du draußen im Lande bist und 500 Leute vor dir hast?
Also mein Eindruck ist, dass viele Leute Angst haben. Angst, was es bedeutet, wenn wir eine immer stärkere militärische zumindest Konfrontationspolitik gegenüber Russland betreiben. Also wenn man dort eben Manöver abhält, wenn man Truppen stationiert. Und die sich Sorgen machen, ob das irgendwann wirklich den Frieden in Europa richtig gefährden würde. Und natürlich wissen die Menschen, was es bedeutet, wenn man mit einer Atommacht möglicherweise einen militärischen Konflikt gerät. Also, da, also dass es da eine gewisse Angst gibt, eine Sorge, dass man auch sag mal, das Gefühl hat, zum Beispiel die Sanktionspolitik gegenüber Russland, dass sie überhaupt nichts bringt. Im Gegenteil, dass sie der europäischen Wirtschaft schadet, der deutschen Wirtschaft auch schadet, während die USA ja überhaupt nicht davon betroffen sind, weil sie ja kaum Russland-Beziehungen haben. Also das erlebe ich schon. Also, und zwar wirklich durch alle politischen Spektren, also auch bei sehr konservativen, teilweise in Bayern, bei Menschen, die wahrscheinlich nicht die Linke wählen, sondern vielleicht wirklich die CSU oder auch anderes, habe ich immer wieder erlebt, dass dort die Sorge groß ist. Und ich meine, die Sorge ist nicht übertrieben, die ist sehr berechtigt.
Also wir, ich war ja in einigen Wahlkämpfen mit beteiligt und der Planung und es galt da so eine Art von Grundregel, wenn es notwendig ist und wenn es gelingt, das Thema Krieg oder Frieden zum Thema zu machen, dann gewinnen wir. Und in meiner Jugend, als ich also gleich nach dem Krieg war, es weit in den konservativen Bereich hinein Usus zu sagen, nie wieder Krieg. Das waren diese drei Wörter, die damals bei eher progressiven Leuten eine Rolle spielten, die bei Pazifisten eine Rolle spielten, aber auch im Bürgertum von Leuten, die brennende Städte gesehen hatten oder deren Onkels und Brüder und Väter im Krieg geblieben waren, war das eine ganz gängige Formulierung. Hätten wir damit eine Chance heute, mit wir meine ich jetzt wir alle, hätten wir eine Chance bei den Deutschen, bei den Wählerinnen und Wählern in Deutschland mit einer solchen Parole wieder Mehrheiten zu kriegen?
Also ich glaube, wenn man die Menschen fragen würde, ob sie nie wieder Krieg unterschreiben, würde eine große Mehrheit unterschreiben. Die Frage ist, wie weit sie wahrnehmen, dass die aktuelle Politik, ich will jetzt nicht sagen, auf einen Krieg zusteuert, aber zumindest die Gefahr eines Krieges erhöht. Das wird natürlich unterschiedlich wahrgenommen. Sicherlich, sag mal, da haben wir ja auch wieder, wir haben vorhin über Kampagnen gesprochen, also auch die Kampagne Russland, Putin bedroht Europa, ist ja eine Kampagne, die auch querbeet durch die Presse immer wieder kommt. Also sag mal, es wird die Gefahr beschworen, also jetzt hat er die Krim besetzt, demnächst marschiert er in Estland ein oder in Litauen und deswegen müssen wir da bewaffnet sein. Die hat schon auch Wirkung, also das würde ich nicht in Abrede stellen, auch diese... Sag mal, auch der Putin wird ja in der Regel als irrational dargestellt, was er bisher in seinen Handlungen wirklich nicht war. Der war sehr berechnend. Also man kann, wenn man seine Interessen kalkuliert und seinen Hintergrund, war das meiste, was er gemacht hat, vorhersehbar. Also weil er einfach, irgendwann hat er das Signal gegeben, bis hierhin und nicht weiter. Und wir wollen nicht immer weiter herabgestuft werden. Wir wollen nicht unseren gesamten Einflusssphären verlieren. Und er hat ja auch die Ansage gemacht an den Westen, also wenn das weitergeht, wir haben die ganze Osterweiterung der NATO hingenommen, mehr kriegt ihr nicht und da werden wir reagieren. So, und genauso hat er gehandelt. Das heißt aber auch, sag mal, in Osteuropa wird er nichts machen. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das ist eigentlich absurd, weil er ist eben... Zum Glück rationaler, als man ihn darstellt, weil sonst ja auch das wirklich sehr gefährlich wäre. Und wir können, denke ich, halbwegs froh sein, dass nicht irgendein verrückter Nationalist in Moskau am Drücker sitzt, weil dann wäre vielleicht die Situation schon anders eskaliert. Aber trotzdem gibt es diese Darstellung und die ist nicht ganz wirkungslos. Aber ich glaube zum Beispiel die Hochrüstung, die zurzeit betrieben wird, die überwiegende Mehrheit findet das völlig irre und würde sich deutlich eher wünschen, dass die Renten um 8% steigen als der Militärhaushalt, der in diesem Jahr um 8% gestiegen ist.
Also damit sind wir ganz am Anfang wieder. Wir haben damit begonnen zu überlegen, welche Rolle Kampagnen und öffentliche Meinungsmache spielt bei der Stigmatisierung, also bei der Schwarzmalerei in Bezug auf die Person Sarah Wagenknecht. Und jetzt waren wir am Punkt, wo auch der Wiederaufbau des Konfliktes zwischen West und Ost ganz wesentlich von öffentlicher Meinungsmache getragen worden ist und nicht von Fakten. Faktisch ist vieles, oder wäre es leicht möglich gewesen, eine gemeinsame Sicherheit in Europa aufzubauen. Aber die öffentliche Kampagne ist eben ganz stark nach dem alten Schema der Nazis im Grunde und der Zeit davor gelaufen, dass die Russen die Bösen sind und wir sind die Guten. Und das ist ganz klar ein Ergebnis einer öffentlichen Meinungsmache. Wir Nachdenkseitenmacher sind dafür da und deshalb haben wir uns zusammengetan, solche Kampagnen der öffentlichen Meinung aufzudecken. Und insofern liegt es eigentlich nahe, jetzt den Bogen genau so zu spannen und zu sagen, jawohl, das eine ist eine, das andere ist eine und unsere Welt ist voll davon. Und wir versuchen auch mit so einem Interview dagegen anzugehen.